der Technik. Der Podcast zu Datenschutz und IT-Sicherheit. Herzlich willkommen zu Stand der Technik, dem Podcast von Sekedär und Heuking. Wir sprechen über Datenschutz und IT-Sicherheit. Lieferantenmanagement spielt nicht nur in Bezug auf effiziente und nachhaltige Geschäftsbeziehungen eine Rolle. Auch IT-Sicherheit und Datenschutz werden diesbezüglich immer wichtiger. In Verträgen mit Lieferanten müssen daher klare Anforderungen festgelegt und deren Einhaltung regelmäßig überprüft werden. Welche gesetzlichen Grundlagen sind zu beachten und was bedeutet das für die Praxis? Licht ins Dunkel bringen Lutz Keppeler, Fachanwalt für IT-Recht und Partner der Kanzlei Heuking, und Daniel Wasser, Geschäftsführer der Sekedär GmbH, Experte für Cybersicherheit, Datenschutz und Compliance.
Herzlich willkommen, Daniel, zur Jubiläumsfolge, Folge Nummer 10.
Das sind schon 10 Folgen, guck mal eine an.
Ja, gucken wir uns die ganzen Folgen nochmal an. Machen wir demnächst. Heute geht es um Lieferantenmanagement. Also, wie genau muss ich mir denn den Lieferanten anschauen? Wir schauen uns zuerst an, was ist das überhaupt? Was stellen wir uns darunter vor? Und dann schauen wir uns an, was gibt es denn für gesetzliche Verpflichtungen? Müssen wir das machen? Machen wir das zu unserem eigenen Vergnügen? Und dann schauen wir uns an, wie wird denn das in der Praxis am besten umgesetzt? Und dann diskutieren wir noch ein bisschen, was heißt denn das jetzt für unsere Verträge, für die wir mit den Lieferanten schließen, und am Ende, vielleicht, wenn es gut läuft, kommt auch noch ein Fazit bei raus. Was meinst du?
Ich denke, wir schaffen das.
Sehr gut.
Heute in der 10. Ich finde das Thema ja insgesamt sehr spannend, weil es ein bisschen häufig untergeht. Also man macht einen Vertrag oder man möchte irgendetwas in einer Firma erledigen und findet einen Lieferanten, der irgendetwas macht, oder einen Cloud-Dienstleister. Wird ein Vertrag geschlossen, meistens gibt der Dienstleister den ja vor, und dann, dann war es das.
Richtig, genau. Also wir müssen uns, so Thema 1, was ist das und wozu machen wir das, Lieferantenmanagement? Also wir wollen uns den Dienstleister ja sorgfältig auswählen, wir wollen den vielleicht vorher uns mal genauer anschauen und schauen, was liegt er uns da für einen Vertrag vor. Natürlich ist unser Thema hier besonders, wie geht der mit personenbezogenen Daten um? Wie sichert der ein hohes Maß an Informationssicherheit zu? Man kann das auch aus anderer Perspektive sich anschauen. Also ESG ist ein großes Thema. Das lassen wir uns natürlich für unsere Perspektive jetzt hier völlig egal. Environmental, Social, Governmental Themen. Abgleich mit Sanktionslisten fassen andere unter Lieferantenmanagement. Auch das ist für uns mal nicht so wichtig.
KI.
Genau. Aber für uns ist wichtig, wie geht denn ein Lieferant mit personenbezogenen Daten um, und wie kann er Informationssicherheit zusichern? Passt er zu uns mit seinem Maß an Informationssicherheit, das er mitbringt?
Was sagt denn die DSGVO dazu, wie ich mit Lieferantenverhältnissen umzugehen habe? Gibt es überhaupt Vorgaben?
Ja, ich habe noch mal tief gegraben, ich als juristischer Archäologe, weil tatsächlich das alte BDSG von Anfang 2018, von vor dem Mai 2018, bevor die Datenschutzgrundverordnung in Kraft getreten ist, die sagte da noch mehr zu. Das hatte ich noch im Hinterkopf. Also, das war damals Paragraph 11 BDSG. Also, man soll unter besonderer Berücksichtigung der Eignung und der von dem Dienstleister getroffenen technischen organisatorischen Maßnahmen ihn sorgfältig auswählen, steht so im Gesetz. Achtung, dann geht's weiter. Der Auftraggeber hat sich vor Beginn der Datenverarbeitung und so dann regelmäßig von der Einhaltung der getroffenen technischen organisatorischen Maßnahmen zu überzeugen. Punkt. Das Ergebnis ist zu dokumentieren. Also hätten das alle immer ernst genommen, 2005 und 2011 und wann das alles galt. Das galt ja jahrelang, diese Regelung. Seit 1995 galt diese Regelung. Man würde unglaublich viele Dokumentationen von Lieferantenprüfungen finden. Man kann festhalten, das stand da wesentlich schärfer und ernster, als es in der Praxis gelebt wurde, glaube ich. Naja, damals gab es ja auch noch nicht so große Sanktionen.
Ich glaube, das hat aber das gesamte BDSG umfasst. Es war ja immer unter ferner Liefen ein bisschen.
Aber
mein Gefühl. Ne?
Ist ein bisschen so, genau. Aber also, ne, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Also regelmäßig überzeugen, ja, und das Ergebnis ist zu dokumentieren. Also das
im Prinzip steht alles drin, was du brauchst.
Stand alles drin, weil so deutlich steht es eben in der DSGVO nicht. Man kann diesen Artikel 28 sich jetzt anschauen. Da steht schon drin, der Verantwortliche arbeitet nur mit Auftragsverarbeitern, die hinreichende Garantien dafür bieten, dass die TOMs so durchgeführt werden, dass das alles im Einklang mit der Datenschutzgrundverordnung passiert. Bisschen abstrakter formuliert. Steckt schon die Anforderung drin, wähl jemanden aus, von dem du dir sicher bist, dass insgesamt die Datenschutzgrundverordnung eingehalten wird. Ja, aber so prüf den regelmäßig, dokumentier das Ergebnis der Prüfung, das steht da nicht drin. Insgesamt geht das aus der Datenschutzgrundverordnung hervor. Man hat dann zum Beispiel Artikel 5, da steht was von Nachweispflichten in Absatz 2, also der Verantwortliche ist verpflichtet, nachzuweisen, dass die Datenschutzprinzipien alle eingehalten werden. Und dann könnte man sagen, der Nachweis gelingt ja nur mit einer Dokumentation. Irgendwie so, ja. Oder man geht auf den Artikel 32 und sagt, man ist selber verantwortlich. Und weil man die angemessenen TOMs nachweisen muss, nach Artikel 32 auch, naja, umsetzen muss man sie nachweisen eigentlich erst im zweiten Schritt. Aber darüber könnte man das so ein bisschen in diese Richtung interpretieren. Aber das bleibt festzuhalten. Nach dem alten BDSG war es schärfer und eindeutiger formuliert, was man da so machen muss.
Also richtige Prüfpflichten in dem Sinne sind jetzt nicht mehr formuliert.
Richtig.
Das heißt, für mich aus Sicht eines Unternehmens, was jetzt Kunden hat, ich habe eine Datenschutzerklärung, sichere meinen Kunden die und die Einhaltung der Datenschutzregeln zu, mache meine Verarbeitung dann gar nicht mehr auf eigenen Servern zum Beispiel, sondern beispielsweise bei einem Rechenzentrumsdienstleister. Und das heißt, die Daten der Kunden nehme ich entgegen, gebe sie dann weiter an den Rechenzentrumsdienstleister. Und dann muss ich eigentlich mir nur zusichern lassen, dass er die DSGVO einhält und ob er das dann tut oder nicht, brauche ich nicht weiter mich drum zu kümmern.
Tja, also wie gesagt, man kann es diskutieren. Man macht das sicherlich mehr im eigenen Interesse, dass man da genauer hinschaut, als dass es eine knallharte Verpflichtung dazu formuliert wird. Wir schauen uns ja gleich auch nochmal näher andere Normen an, aus denen das vielleicht eindeutiger hervorgeht heutzutage. NIS 2, Cyber Resilience Act, DORA. Da steht es vielleicht was deutlicher drin.
BAIT, VAIT, die geben ja ganz klare Regelungen, oder was heißt ganz klar, aber die geben schon sehr deutlich Regelungen hinsichtlich des Umgangs mit Dienstleistern.
Und ich finde eben, man muss sich auf der Zunge zergehen lassen, so deutlich steht es in der Datenschutzgrundverordnung nicht. Man kann es über die Nachweispflichten ein bisschen konstruieren. Man selber ist ja auch noch für Artikel 32 verantwortlich, auch so wie der Dienstleister das umsetzt. Also im eigenen Interesse sollte man da genau hinschauen. Aber wenn jetzt die Behörde fragt, wo ist denn die Dokumentation zu dem Thema, dann kann man valide anfangen zu diskutieren, wie umfangreich die Dokumentation überhaupt existieren muss.
Ist tatsächlich, ich erinnere mich gerade an einen Datenschutzvorfall, den wir bearbeitet haben. Und da war es ähnlich, das ging dann an die Behörde. Die Behörde wollte eine Übersicht haben über die Datenflüsse und der Struktur, also Netzwerkplan und Aufbau der Systeme. Und da waren natürlich die externen Dienstleister verzeichnet, die haben aber auch gar nicht da viel zu gesagt, sondern die haben nur gesagt, oh, das ist ein Dienstleister, der nicht in der EU ist, dementsprechend nicht der DSGVO entspricht, der muss weg und zwar sofort. Mhm. Aber die haben nicht weiter darauf geprüft, wie ist jetzt das Vertragsverhältnis oder sowas, sondern da war klar, der erfüllt die DSGVO nicht und ist eben nicht in der EU verortet.
Ja, das spiegelt das Praxisrisiko ganz gut wider. Ich habe mir nochmal angeschaut, welche Bußgelder publiziert wurden. Also es gibt durchaus Bußgelder, wenn man feststellt, da gibt es gar keinen AV-Vertrag mit dem Dienstleister. Ja, oder sowas als Eindeutiges. Der Dienstleister verstößt ganz erheblich und man hätte es wissen müssen und können. Aber sozusagen nur ein reiner Verstoß gegen die Pflicht, den Dienstleister sorgfältig auszuwählen und sorgfältig zu kontrollieren, habe ich nicht gefunden, dass das sozusagen separat zu einem Bußgeld geführt hat. Also man könnte sagen, eigentlich relativ einfach, einen AV-Vertrag muss man abschließen. Dazu muss man die Punkte aus Artikel 28 durchgehen, dass die alle, da sind ja verpflichtende Vertragsinhalte vorgegeben. Wenn man die aber alle drin hat, hat man einen wirksamen AV-Vertrag geschlossen. Da muss man sich anschauen, dann sind da die technischen und organisatorischen Maßnahmen definiert. Das ist auch so eine deutsche Kiste sozusagen, ja, ist historische Gründe. Der Deutsche hat nach seinem alten BDSG schon immer gesagt, ja, dann müssen ja die TOMs genau definiert werden, weil sonst kann ich meine Nachweis- und Auswahlpflichten ja gar nicht erfüllen. Ja, ich muss ja wissen, was für TOMs du hast. Als die DSGVO kam, haben wir mit vielen Briten zusammengearbeitet. Die haben ihre ersten AV-Verträge zu dem Zeitpunkt geschrieben und haben dann da reingeschrieben, der Dienstleister verpflichtet sich, Artikel 32 einzuhalten. Punkt. Das war alles zu dem Thema. Und ne, der Deutsche schmunzelt, wie kann man bloß auf die Idee kommen? Und der Brite schmunzelt genauso über uns. Warum schreibt ihr das da alles hinten rein? Ganz schön lange Anhänge. Braucht ihr die wirklich?
Ja.
So. Das ist natürlich wieder so eine typische Sache. Wir Deutschen meinen, wir brauchen sie. Unsere Behörden erwarten, dass das somit abgeschlossen wird. Und das ist so eine typische Sache, die zwischen dem Juristischen und der IT-Sicherheit sozusagen liegt. Ne? Weil natürlich kann ich da als Jurist drüber schauen und sagen, das ist plausibel und das erscheint mir schlüssig. Aber wenn es kompliziert wird, kann man ja auch mal auf die Idee kommen, einen Fachmann aus der IT-Sicherheit über die TOMs schauen zu lassen.
Das sind ja zwei verschiedene, ich sag mal, Sichtweisen, die da ja angehen. Das eine ist eben die Frage aus der DSGVO heraus, wie weit muss ich den Datenschutz, also das heißt die mir anvertrauten Daten von Dritten, in dem Fall Kunden, schützen? Oder inwieweit interessiert mich als Unternehmen, dass sozusagen mein Business läuft? Denn ich verkaufe ja auch eine Dienstleistung und wenn diese Dienstleistung quasi angegriffen wird und nicht mehr verfügbar ist, oder aber die Daten abfließen und jemand Drittes, vielleicht ein Konkurrent, das hat oder ich auch dann anfangen muss, die Leute zu informieren, das sind ja alles Aufwände. Also ich kann das ja auch aus einer reinen Business-Perspektive betrachten und dann sind wir bei der IT-Sicherheit. Und da macht es natürlich durchaus sehr viel Sinn zu sagen, ja gut, ich gucke mir den Dienstleister schon an, der muss zumindest die Ansprüche erfüllen an IT-Sicherheit, die ich sozusagen der Wichtigkeit meines Business entsprechend mache. Das heißt, ich muss sinnhafterweise eine Frage des Risikomanagements stellen, also wie wichtig ist mir dieser Geschäftsprozess, wo die Daten drin verarbeitet werden und daraufhin kann ich an diesen Geschäftsprozess sagen, okay, da hängen diese Dienstleister, diese Verträge, vielleicht auch diese Personenserver dran und da fordere ich dann bestimmte TOM oder sonstige Maßnahmen zu,
ja,
um eben das Niveau zu erreichen, was ich mir für mein Business vorstelle an Resilienz, an Sicherheit und an Beständigkeit gegenüber Angriffen.
Da sprichst du ein ganz wichtiges Thema an, sozusagen, wie setze ich das denn sinnvoll in der Praxis um, ja, weil das, was wir jetzt besprechen, das gilt ja für eine unzählige Vielzahl von völlig unterschiedlichen Geschäften, ja, ob ich jetzt das Kiosk betreibe und über einen Bildschirm was streame, ja, wo ein Dienstleister dranhängt, ob ich eine Arztpraxis bin und Patientendaten in der Cloud speichere, ob ich ein Atomkraftwerk betreibe und Teile der Steuerungssoftware irgendwo auch von einem Dienstleister kommen, das sind ja sehr unterschiedliche Themen. Ne, ob ich ein DAX-Konzern bin oder ein Start-up. Du sagst risikobasierter Ansatz und das kann ich wahnsinnig nachvollziehen. Aber das heißt natürlich, dass ich meine Geschäftsprozesse irgendwie auch mal ganz gut dokumentiert haben muss, aufgeschrieben haben muss. Was sind eigentlich die Kronjuwelen, was ist eher nicht so wichtig, wo ist es sensibel, wo eher nicht.
Solltest du ja aus der DSGVO heraus, da heißt es, wie heißt es, der sperrige Name VVZ in dem Verfahrensverzeichnis oder Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten.
Genau so, ja. Das ROPA, wie die Profis sagen, das Record of Processing Activity.
Genau, und wenn man das natürlich als Ansatz nimmt, ich glaube, das wird häufig auch ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Ich glaube, dass es für eine Firma einen großen Benefit bringt, sich eine strukturierte Übersicht der Geschäftsbereiche, Geschäftsprozesse, wie man das nennt, zu machen. Und dann darüber zu sagen, welche Daten hängen da dran, welche Personen, welche Verträge, was brauche ich dafür, damit das läuft. Und da sich auch zu fragen, wie wichtig ist dieser Geschäftsprozess für oder wie hoch ist das Risiko für diesen Geschäftsprozess. Und dann kann ich nachher anhand dieser Perlenschnur, ich weiß, welche Verträge ich wie gestalten muss. Und dann kann ich natürlich so ein bisschen differenzieren. Ich kann manche deutlich härter machen, ich kann auch mehr Schutz reinpacken und ich muss nicht überall mit der großen Kanone kommen. Und ich habe eine generelle Übersicht über alle Sachen und das bringt aus meiner Sicht nicht nur den Vorteil jetzt für den Datenschutz, den kriege ich damit erschlagen. Ich weiß, habe ich Prozesse, wo personenbeziehbare Daten drin sind. Ich habe auch mein Business-Risiko im Blick. Ich weiß, welche Teile in meinem Unternehmen sind so wichtig, dass zum Beispiel die Personen, die muss ich sehr gut hegen und pflegen, damit sie nicht woanders hingehen, weil damit verdiene ich mein Geld. Ich kann das Controlling da dran hängen. Ich kann auch neue Verordnungen, die kommen, wie zum Beispiel in KI. Ich weiß, welche Software da dran hängt. Dann weiß ich, ob KI eingesetzt wird und dann kann ich mir überlegen, ob das jetzt ein besonders kritisch ist oder nicht. Also ich erschlage mit dieser einmalig zugegebenermaßen aufwendigen Aufbau von dem Risikomanagement erschlage ich aber sowohl Controlling-Themen, Business-Themen als auch dann die ganzen regulatorischen Themen. Und ich kann die einfach so anflanschen. Ja. Das ist das, was ich mit meinen Kunden viel bespreche und viel mache und wo wir sehr gute, was nachher einen wirklichen Benefit auch im Business bringt tatsächlich und nicht nur, oh, die Regulatorik ist wieder gekommen.
Ich kann das gut nachvollziehen, weil für unser Thema fällt dann natürlich raus, ich weiß dann, als Ergebnis fällt da raus, ich weiß, in welchem Bereich ich jetzt gerade einen Dienstleister onboarde oder einen Vertrag schließe und dann weiß ich, wie riskant ist das, was der hier macht und dann kann ich den dementsprechend drangsalieren oder in Ruhe lassen und kann dementsprechend genau hinschauen oder den Prozess der Lieferantenprüfung eher schnell abschließen. Und ich kann sagen, wie regelmäßig überprüfe ich den in der Zukunft? Naja, wenn es je nach Risiko eben. Und das heißt, wenn ich das alles nicht gemacht habe, dann gehe ich da eher so schematisch vor, dass ich typischerweise irgendwie so einen simplen Fragebogen habe, im Lieferantenmanagement und sozusagen jeden dasselbe Frage. Und das ist natürlich dann eine One-Size-Fits-All-Lösung, die natürlich je nachdem, was ich für unterschiedliche Dienstleister habe, überhaupt nicht fittet, sondern die eher einen bürokratischen Aufwand darstellt. Vor allen Dingen
bildest du als erstes mal eine Arbeitsgruppe, die geht dann erstmal in die, ich weiß nicht, Backoffice, Jura-Abteilung und sagt, gib mir mal alle Verträge. Dann gehst du zu den einzelnen Fachbereichen und fragst, ja, dieser Vertrag hier, wie relevant ist das denn in dem Kontext? So, und der Aufwand, den du dann betreibst, und den betreibst du ja jedes Mal neu, ist deutlich größer im Verhältnis dazu, wie den du hättest, wenn du eine strukturierte Erfassung dieser Dinge hast.
Ja. Und du kannst auch dann richtig reporten, ja, auch nur an das Management. Habe ich im Lieferantenbereich alles so umgesetzt, wie das dem Risiko entsprechend ist? Du kannst ja nur reporten, wenn das sozusagen systematisch
angesetzt ist. Eine sehr einfache Mechanik, die dir nachher ermöglicht, KPIs an die einzelnen Sachen dran zu hängen, zu sagen, okay, und die führe ich wieder zusammen und habe eine Übersicht. Wenn du, sagen wir mal, unter andere Regulatorik, wie zum Beispiel BAIT, VAIT, jetzt dann die NIS oder das CER, die geben ja definitiv vor, dass du ein Risikomanagement einführen musst, sodass du dann da direkt einen Benefit von hast, den du auch anderweitig in deinem Unternehmen benutzen kannst. Ne?
Kommen wir sofort zu. Einmal wollte ich noch an der DSGVO festhängen, weil über eine Sache im Zusammenhang mit Prüfung wird da immer so ein bisschen, Lieferantenprüfung wird da immer so ein bisschen gestritten. In Artikel 28 steht drin, in dem Absatz 3, der auflistet, was alles im AV-Vertrag drinsteht, steht hinten drin, der Auftragsverarbeiter soll alle erforderlichen Informationen zur Überprüfung liefern, Gedankenstrich, einschließlich Inspektionen, Gedankenstrich, steht da drin. Und daraus liest man eben so die gängige Kommentarliteratur und die Aufsichtsbehörden eben heraus, dass auch ein Vor-Ort-Audit ermöglicht werden soll in AV-Verträgen. Sonst könnte es schon ein Verstoß gegen die Datenschutzgrundverordnung sein, wenn man das nicht ermöglicht in Verträgen. Und jetzt ist da immer so, also da klafft ja die Theorie und Praxis gewaltig auseinander, ne? Also man kann jetzt darüber diskutieren, wie viel Dienstleister werden denn tatsächlich vor Ort geprüft? Wie erforderlich ist das überhaupt? Man kann auch darüber sprechen, wie gut finden das denn die großen Rechenzentrums- und Cloud-Dienstleister? Ne? Da könnte ja sozusagen ein regelrechter Rechenzentrumstourismus, hört man häufig. Ist ja interessant, nicht? Würde ich auch schon mal gerne. Das ist ja super, dass das im AV-Vertrag drinsteht. Gehe ich mal hin und gucke mir das an und sage, aha, 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 ohne dass ich das wirklich beurteilen kann. Naja, aber es steht da drin und also Amazon und Microsoft und Google und die großen Hyperscaler gehen eben damit um, indem sie sagen, also erstens, ja, vielleicht vereinbaren wir das vertraglich, aber die erste Stufe ist, schau mal, wir haben folgende Zertifizierung und wenn der Dienstleister folgende Zertifizierung hat, ISO 27001 und so weiter, PCI, DSS, dann braucht ihr den ja gar nicht mehr auditieren und wir geben euch regelmäßig die Folgezertifikate, dass ein externer Auditor sozusagen das Nachfolgeaudit auch gemacht hat und das wieder bestätigt hat. Das ist das Erste. Und zweitens, wenn ihr dann meint, ihr müsst noch unbedingt darüber hinaus was prüfen, dann stellt uns doch mal schriftlich erst die Frage, was wollt ihr euch hier vor Ort anschauen? Und dann schreiben die in ihre Verträge rein, ja, und wenn wir dann entdecken, das, was ihr euch anschauen wollt, hat der externe Dienstleister sich schon angeschaut, der externe Prüfer, dann dürft ihr wieder nicht vorbeikommen. Und nur wenn ihr was findet, was dann wirklich noch nicht Teil der Zertifizierung war und was ihr euch anschauen müsst, dann könnt ihr das machen für eine Summe von Tagessatz X, Klammer auf, maximal hoch, sodass es nicht attraktiv ist. Natürlich dürft ihr dann vorbeischauen, ja, weil wir wollen natürlich auch Artikel 28 DSGVO erfüllen.
Also das ist ja jetzt der Extremfall. Und die Frage ist natürlich auch, mit wem redest du? Redest du mit einem der großen Hyperscaler-Anbieter? Ja, da musst du schon, selbst DAX 10-Konzern ist dann noch klein. Ja, da kannst du aber immer noch besser verhandeln. Auch da plädiere ich für das Risikomanagement. Und wenn ich über ein adäquates Risikomanagement gehe, kann ich sagen, okay, für meine wesentlichen Prozesse, Verarbeitungstätigkeiten, fange ich zumindest mal an, mir die Zertifizierung anzugucken. Idealerweise, wenn ich mit dem Dienstleister verhandeln kann und auch den Vertrag mitgestalten kann und nicht einen vorgefertigten nehmen muss, lasse ich mir natürlich Prüfrechte, insbesondere für meine sehr wichtigen Prozesse, lasse ich mir die Prüfrechte einräumen. Unter Umständen vereinbart man, dass man einen unabhängigen Drittauditor reinschickt und nicht selber geht. Das passiert auch relativ häufig. Wir machen solche Prüfungen. Ich kann natürlich auch sagen, bitte schickt mir mindestens einmal im Jahr eure Rezertifizierung. Und dann ist halt die Frage, je nachdem, welche Zertifizierungspapiere das sind, kann ich natürlich sagen, schickt mir bitte die Abweichungen mit. Also ich möchte gerne eine Übersicht darüber haben. Ihr habt jetzt eine ISO 27. Welche Feststellungen hat denn der Auditor gehabt? Bitte schaltet die ab. Ja, oder ich habe diese SOC-Zertifizierung, dann gibt es SOC 1, 2, 3. Und wenn ich einen SOC 2 habe, das ist eigentlich ein internes Papier, kann ich sagen, mir zusichern lassen, dass er mir das mitgibt. Und dann sehe ich auch, wo die Schwachstellen sind. Und dann kann ich unter Umständen danach auch mit dem Dienstleister reden. Der würde natürlich dann wieder sagen, ja, gib mir mehr Geld. Aber das ist eine andere Frage der Verhandlung. Ich bin aber als Firma meiner Aufsichtspflicht quasi und auch meiner Risikominimierung nachgekommen. Und gerade wenn ich jetzt die NIS-2 sehe, wird jetzt rauskommen, wie das so aussieht, geht das ja bis in die Geschäftsführerhaftung rein. Und ich kann als Geschäftsführer sagen, das mir Mögliche habe ich getan. Und ja, deswegen macht es schon Sinn, da strukturiert ranzugehen und sich auch anzuschauen, welche Zertifizierungen, welche Auditoren haben das gemacht, welche Abweichung gab es und im schlimmsten Fall im Fall, dass es ein wirklich sehr wichtiger Prozess ist und dass ein Dienstleister ist, mit dem ich darüber vertraglich mich einigen kann, jemanden zu schicken, der sich das anschaut.
Absolut. Also da sprichst du zwei wichtige Themen an, die verknüpft sind. Du hast angefangen zu erzählen, was du dann gerne in den Vertrag reinschreiben möchtest. Und das ist nämlich zum Beispiel, dass nicht nur, dass sozusagen das Ergebnis der ISO-Zertifizierung am Ende so ein Einseiter mit folgender Prozess wurde von folgendem Auditor hier zertifiziert, sondern detailliertere Dokumente, die in diesem Prozess entstehen, nämlich auch den Report mit Abweichung. Das muss man in die Verträge reinschreiben, weil das gilt sonst nicht. Das muss man sich klar machen. Im BGB und im sonstigen deutschen und europäischen Vertragsrecht gibt es keinen speziellen IT-Sicherheitsvertrag. Ja? Also wenn man einen Mietvertrag oder einen Arbeitsvertrag schließt und man schreibt einfach nur auf, ich fange jetzt bei dir an zu arbeiten, dann gilt eine ganze Welt von Regelungen, die sinnvoll sind für diese Situation. Dann gilt Kündigungsschutz, dann gilt für die Kündigung die Schriftform und so weiter, dann gilt Urlaubsanspruch. Wenn du sagst, sorg mal für IT-Sicherheit, dann gilt nichts. Das muss man sich eben...
Also die englische Variante geht
schlecht. Die englische Variante, genau. The law between the parties is the contract itself. Und wenn da eben nichts drinsteht zur IT-Sicherheit im Contract, dann gilt da auch nichts. Und wenn du da reinschreibst, ich will folgende Dokumente im Rahmen eines Audits sehen, dann ist das super. Und dann kannst du die auch verlangen. Und wenn nicht, dann kann man immer valide darüber streiten, ja, was, also wenn man dann vor einen Richter geht, im Zweifelsfall einem 60-Jährigen, der keine Lust auf IT-Spezialsachverhalte hat, ja, da schwimmt man ganz schön in der Luft. Also das ist das absolute Plädoyer. Details in die Verträge schreiben. Es ist in den durchschnittlichen Lieferanten-AGB oder in den Lieferantenmustern von vielen Firmen nicht drin. Und dann hat man eben nur den Vertrag von dem Dienstleister. Der schützt sich natürlich maximal selber. Also es gab jüngst einen großen IT-Sicherheitsvorfall, wo man dann überlegt hat, kann ich jetzt gegen den Dienstleister vorgehen? Ich nenne jetzt absichtlich mal keine Namen. Und dann war das nach amerikanischem Recht ein Vertrag des Dienstleisters. Und da stand so sinngemäß drin, diese Software, die der Dienstleister hier verkauft, die ist gar nicht dafür vorgesehen, einen hohen Grad an Verfügbarkeit, an Availability zu garantieren. Also bitte nicht bei hochverfügbaren Systemen einsetzen, höchstens zu Testzwecken. Aber das stand irgendwo im Kleingedruckten. In amerikanischen AGB geht das so, ja. In der Werbung nach außen war es die tolle Standardsoftware, die bitte, also verwendet werden kann. Also diese Verträge sich angucken, sich Gedanken darum machen, das passiert viel zu selten, gerade bei IT-Dienstleistern, welches Recht findet Anwendung. Also wenn man vielleicht die Option haben will, mal gegen einen Dienstleister vorzugehen, der irgendwas nicht so toll gemacht hat, dann muss man sich das vorher anschauen. Also das, weil der Gesetzgeber selber da bisher noch nicht so viel gemacht hat.
Also Fazit?
Ja, Moment, bisher. Aber du hast ja völlig zu Recht gesagt, jetzt können wir einmal noch alle ansprechen, die neuen Gesetzgebung. NIS 2, hast du selber schon gesagt, da steht halt als ein Aspekt der Sicherheitsmaßnahmen, die man umsetzen muss, steht explizit Lieferantenmanagement mit drin. Da steht auch Management. Also da kann man sich nicht mehr drum rumreden. Da braucht man auch dann eben definierte Prozesse oder so ein Risikomanagement, wie du es angesprochen hast. Dann kommt dieser Cyber Resilience Act. Da steht eben drin, was man nach außen zusichern muss für alle Produkte, beziehungsweise was qua Gesetz gilt. Also zum Beispiel Software Bill of Material mitliefern. Was ja wichtig ist, wenn ich eine längere Lieferkette von Software habe und ich baue ein Stück Software ein, was ein Lieferant mir gibt und gebe es dann nach außen, dann muss in der Kette, müssen eben bestimmte Anforderungen erfüllt werden und die stehen da im Cyber Resilience Act drin. Details können wir mal in einer eigenen Folge
machen. Ach, mein Spezialthema.
So, und dann hast du eben schon angesprochen, BAIT und so weiter und jetzt DORA. Übrigens, die NIS und der DORA, weil der Act.
Ja, stimmt.
Die NIS 2 ist eine Directive, eine Richtlinie.
Genau.
Und man kann jetzt darüber streiten. Man sagt ja zu einer Verordnung, zum Beispiel, wir haben die Datenschutzgrundverordnung. Da sagt man auch die DSGVO. Also darf man im Deutschen eigentlich auch die DORA sagen. Aber wenn A eben für Act, das Gesetz, naja, also kompliziert. Kompliziert. Jedenfalls, da hat man das ja gerade da ist es am umfangreichsten definiert. Da gibt es einige Artikel, die sich mit ITK-Lieferanten-Management beschäftigen. Da gibt es noch detailliertere Vorgaben, was alles in die Verträge aufzunehmen ist. Also man sieht, der Gesetzgeber tut da einiges. Und deswegen müssen Unternehmen, die da drunter fallen, eben auch sehr viel tun im Moment.
So, jetzt aber Fazit.
Genau. Dann erzähl du doch mal. Was ist dein Fazit?
Ja, mein Fazit ist, es macht definitiv Sinn, sich ums Risikomanagement zu kümmern und im Aufbau des Risikomanagements, immer die vorhandene Verfahrensverzeichnis, also entlang der Prozesse, die Objekte, die Verträge, die Personen, die mit diesem Prozess dranhängen, aufzunehmen und sich zu überlegen, welches Risiko da entsteht und dann in der Folge quasi entsprechend die Verträge zu gestalten. Ja, und das strukturiert zu machen, bringt eben in mehrerlei Hinsicht, ich bin compliant auf der einen Seite und auf der anderen Seite kann ich das Ganze in meinem Business sehr gut benutzen, um zum Beispiel Relevanzen festzustellen, wo kümmere ich mich mehr drum. Also es hat auch einen tatsächlichen Business-Impact und Vorteil. Das wäre so mein Fazit aus dem Thema. Also Lieferantenmanagement nicht ganz aus dem Auge lassen.
Ich stimme in allen Punkten zu und ergänze sozusagen aus juristischer Sicht das Praxisrisiko, dass man Bußgeld bekommt, wenn alles gut ist, nur das Lieferantenmanagement an sich ist nicht so toll. Das ist wahnsinnig gering. Nichtsdestotrotz, dass wenn das, wofür das Lieferantenmanagement da ist, nämlich die Lieferanten sorgfältig auswählen, also wenn da Fehler im Ergebnis passieren, man hat dann plötzlich keinen AV-Vertrag mit einem Lieferanten, ja, oder da wurde gar nichts zu Toms gesagt, da sind erhebliche Fehler sozusagen drin. Oder man hat den Lieferanten vor 10 Jahren ongeboardet, aber kein einziges Mal jemals geprüft. Ja. Da besteht dann eben schon ein Praxisrisiko, dass das auch mal zu einem Bußgeldthema werden kann.
Gut, und dann ist sowieso, aber
ich spreche nur von der Datenschutzgrundverordnung, guter Hinweis. Datenschutzgrundverordnung
und die Regulatorik, die da neu kommt, aktuell, die ändert das auch deutlich. Das muss man schon sagen.
Ja, und vielleicht weht dann auch ein frischer Wind durch die Datenschutzgrundverordnung an der Stelle. Und vielleicht wird es dann üblicher, dass man häufiger mal genauer hinschaut.
Tja. Insofern, danke fürs Zuhören. Erleben. Ja, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es war eine interessante 10. Jubiläumsfolge.
Für mich auf jeden Fall. Ich hoffe, für alle anderen auch.
Wer mag, liken, klicken, weiterverteilen über unsere Auslassung zur DSGVO und der sonstigen Regulatorik und der praktischen Umsetzung.
Dem ist nichts hinzuzufügen.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss, Daniel.
Bis
zum nächsten Mal. Tschüss, Lutz.
Stand der Technik.